Hallo und herzlich willkommen zu Folge 212 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und mit Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Man hört im Hintergrund, werden die Hunde ins Bett gebracht. Weil, eben hörte man auch noch so Anweisungen. Das fand ich auch sehr gut. Aber das ist, glaube ich, jetzt doch ein bisschen noch sehr schön.
Ja, es gehört jetzt noch ein bisschen dazu. Also jetzt, wenn es dann gleich wirklich dunkel ist, dann gehen die Hunde auf jeden Fall auch alle ins Bett. Das sind 7 Hunde, die jetzt hier, da wo ich mich gerade befinde, noch versorgt werden müssen. Aus einem nicht näher genannten fränkischen Ort melde ich mich heute. Es ist auch nicht Schweinfurt, um schon den übernächsten Gegner hier zu scouten. Aber das Exil ist auf jeden Fall mal wieder absolut der richtige Ausdruck dafür. Und aus dem melden wir uns wie jede Woche, beziehungsweise von jetzt ab eben auch wieder jede Woche. Und werden über Fortuna Düsseldorf sprechen. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier kurz noch eine Sache mit rein, die wir jetzt wirklich einfach literally 10 Minuten vor Beginn der Aufnahme gesehen haben. Und zwar gibt es einen Artikel der Bild, die uns in Verbindung bringt, die Fortuna in Verbindung bringt und zwar auch schon sehr, sehr konkret, dass es eigentlich sehr konkret sein soll, damit, dass die Fortuna einen neuen Stürmer verpflichtet, nämlich Sean Weißmann, einen israelischen Stürmer, der gerade beim FC Granada unter Vertrag steht. Aber wir können natürlich noch überhaupt nichts dazu sagen, ob das jetzt wirklich konkret ist. Allerdings hat jetzt die Bild ja schon ein paar Mal richtig gelegen, die letzten Wochen und Monate.
Ich würde sagen, wenn man sich die wer wem Informationen zusteckt, könnte man davon ausgehen, dass die sportliche Führung von Fortuna in der letzten Zeit sehr häufig die Bild-Zeitung mit exklusiven Informationen versorgt hat. Wir können nicht viel mehr sagen, als wir kurz überflogen haben. Es birgt eine gewisse Brisanz, wenn man sich seinen Wikipedia-Antrag durchliest und das alles so stimmen mag, was da steht, aber da noch nichts fest ist, ist nur ein kurzen Bericht der Bild-Zeitung dazu gibt und auch noch keine andere Bestätigung vorliegt und wir uns auch noch nicht wirklich vorbereiten konnten, sportlich wie mit, nennen wir sie mal Nebengeräusche, müssen wir wohl abwarten und nächste Woche wissen wir dann relativ sicher mehr, ob das jetzt eine Ente war oder ob da doch was dran ist an der Geschichte.
Ja, genau. Ihr hört auf jeden Fall, wie wir uns schon winden. Das wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Thema ähnlich bleiben, weil es da auch nur darum geht, dass es eigentlich eine reine Spekulation ist. Auch da hat das relativ viel mit Artikeln der Bild-Zeitung zu tun. Nämlich soll die Fortuna, und hören wir es, das Thema kam jetzt ja schon immer mal wieder auf in den letzten Jahren, aber das klang jetzt sehr konkret, immer noch daran interessiert sein und aber auch eben sehr überzeugt sein davon, dass es möglich ist, Florian Neuhaus zu verpflichten. Tim, was waren denn so deine Gedanken, als du dann diese doch ja schon relativ konkreten Berichte dazu gelesen hast?
Ach, ja, ehrlich gesagt, glaube ich da immer noch nicht so dran, egal wie konkret das ist und wie die Querverbindung im Privatleben zur Fortuna von Florian Neuhaus auch noch sind. Dafür müsste er ja auf jeden Fall auf ziemlich viel Geld verzichten. Und jetzt heute kam ja auch noch irgendwie über die Medien, dass er sich für sein Fehlverhalten auf Mallorca entschuldigt hat und irgendwie in den Kreis der Mannschaft wieder aufgenommen wurde. Ich glaube, das werden noch 4 sehr lange Wochen, bis dann das Transferfenster schließt. Aber ja, ich glaube da noch nicht dran. Natürlich würde ich das begrüßen. Irgendwie hat das doch was. Ein Spieler, der irgendwie seine Fußstapfen schon in Düsseldorf hinterlassen hat. Auf der anderen Seite hat er halt kaum Spielpraxis würde sich da in dem momentanen Kader vielleicht ganz wohl fühlen, aber ja, das ist natürlich das, was ein bisschen problematisch ist.
Im momentanen Kader können sich die Spieler darüber aufgrund der letzten Saison darüber austauschen, wo auf der Bank oder auf der Tribüne es eigentlich so witterungstechnisch am angenehmsten ist zu sitzen. Oder ob man lieber direkt am Gang sitzt oder eher so mittig auf der Tribüne oder
und wie ist
in der Nähe des Trainers auf der Auswechselbank oder weiter weg. Ja, wie möchte man sich da ins Gespräch bringen? Das sind potenzielle Gesprächsinhalte.
Ja, oder auch die Momente, nachdem man sich warm gemacht hat, wo man sich dann wieder auf die Bank setzt und sich nicht zur Einwechslung bereit macht, die müssen auch wohl bekannt sein in diesem Kader.
Wir winden uns ähnlich, wie wir bei uns bei Transferfragen gewindet haben, jetzt auch vor der Besprechung dieses Bielefeld-Spiels.
Ja, zu Recht.
Also wie man da jetzt gut reinkommt, ist mir auch nicht ganz klar.
Ja, vielleicht fangen wir mal an mit so Samstag. Ist ja auch noch mal was anderes als Dienstag. Dienstag waren wir hier noch sehr optimistisch. Dann kam der Anstoß und ich habe direkt bei Kicktipp mal kurz über die Tipps geflogen und Lou war der Einzige, der gegen die Fortuna getippt hat. Was ist in der Woche passiert? Ist das so dieses normale Lou ist pessimistisch gehen oder warum bist du so unsicher geworden während der Aufnahme? Ging es doch noch ganz?
Also ich glaube, das habt ihr vielleicht ein bisschen falsch in Erinnerung. Also ich habe ziemlich sicher in der Aufnahme gesagt, dass ich ein Unentschieden gegen Bielefeld mit Kusshand nehmen würde. Ja. Also ich war optimistisch für die Saison, aber ich war nicht optimistisch für dieses Bielefeld-Spiel. Und eigentlich möchte ich, auch wenn es jetzt natürlich eine ziemlich harsche Niederlage war, das gerne auch einfach genau so beibehalten und mir irgendwie auch sagen, hey, das waren wirklich sehr besondere Umstände und es ist halt eben auch die zweite Liga. Ne? Man hat halt einfach jetzt am ersten Spieltag bei der chaotischen Auswürfelung der Chaos-Ergebnisse halt halt eben in die Scheiße gegriffen, aber nächste Woche werden halt die Ergebnisse wieder neu gewürfelt und wir sind ja auch nicht die einzige Mannschaft, die relativ gut besprochen wurde, die jetzt erstmal mit einer Niederlage gestartet ist. Von daher bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das halt wieder eine super enge Liga werden wird, vielleicht noch enger als letztes Jahr und man da einfach nicht die Nerven verlieren darf und vor allen Dingen nicht, nicht nach einem ersten Spieltag. Und dementsprechend bin ich halt auch einfach in dieses Spiel reingegangen und war, glaube ich, selten so optimistisch wie zu dem, wie zum Anpfiff selber. Weil das dann ja irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht einfach, weil es dann eben dieser Saisonstart war und weil man dann irgendwie dachte, ey Mann, hier geht ja auf jeden Fall was und es hat sich dann, hat sich dann ja zumindest nach einer harschen Anfangsphase, wo die Bielefelder ja deutlich stärker aussahen, dann ja dann auch irgendwann bestätigt, dass man da in dem Spiel auf jeden Fall auch gute Siegchancen hat.
Also mich hat ja, ich war zum Anpfiff völlig hyped. Also
genau,
volles Stadion,
ja.
Samstagabend, ich hatte einen belgisches Starkbier in der Hand, das hat auch vielleicht eine Wirkung schon erfüllt gehabt zu diesem Zeitpunkt. Die Aufstellung, vier neue, Itten, Sotiris, Alexandropoulos, Rasmussen und Elazusi, Appelkamp spielt. Da war ich, ich habe gedacht, okay, ich habe Bock. Und es war, und dann stimmt es halt, die Anfangsphase war ein bisschen schwierig und vielleicht können wir die auch noch jetzt besprechen, weil es war eigentlich ja auffällig, dass nichts Überraschendes passiert ist erstmal, weil das, was Lou uns ja prognostiziert hatte, mit hohem Anlaufen, was Eva-Lotte Bohle ja auch mit gesagt hatte und was dann im in der weiteren Besprechung ja auch stimmt, die laufen hoch an, die stellen sich nicht hinten rein, schon gar nicht zu Hause. Das ist, hat man gesehen und man hat gesehen, dass die Fortuna, ich dachte, darauf halt eine logische Antwort hat, erstmal Bälle lang rausspielt. Hinterher hat Daniel Junior durchblicken lassen, dass er damit nicht ganz einverstanden war, wobei ich das schon nachvollzogen habe, dass sie nachvollziehen konnte, dass die Fortuna das macht, weil immer, wenn sie zu diesem Zeitpunkt, diesen ersten 10 Minuten, würde ich sagen, versucht hat, rauszuspielen, wurde es auch schon mal kniffliger. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der zu beobachten ist, so richtig sattelfest war am Anfang der Spielaufbau noch nicht. Für mich war, ich fand es aber auch okay erstmal. Ich fand es auch okay, erstmal lange Bälle hinten rauszuspielen, hinter die Kette der Bielefelder zu kommen und zu gucken, was geht. Es ging nicht viel, aber fand ich in Ordnung.
Ja, also ich meine, man muss ja erstmal in so eine Saison reinkommen. Aber vielleicht war das auch einfach so, wir lassen jetzt Bielefeld mal mit ihrem hohen Anlaufen sich die ersten Power 15 Minuten, lassen wir die ruhig laufen und dann kommen wir vielleicht besser ins Spiel. Aber ich fand das schon auch bemerkenswert, dass bis auf eine Situation, wo, glaube ich, Tim Oberdorf mal so einen Steilpass spielt, den Kersken dann aufnehmen kann, weil er ein gut mitspielender Torwart ist, immer nur der lange Ball gefunden wurde. Aber na gut, ich meine, vielleicht auch einfach Nervosität, wo stehen wir und das hohe Anlaufen von Bielefeld hat für mich nur alles ein bisschen zu lange gedauert, bis man dann einmal ins Kombinieren kommt.
Ja, und glaube ich halt auch wirklich der Fakt, dass Bielefeld einfach eine Mannschaft ist, die gerade in der Spielweise und auch im Personal einfach sehr, sehr eingespielt ist. Und bei Fortuna ist das eben nicht so. Also auch wenn jetzt 7 Leute in der Startelf standen, die letztes Jahr auch schon dabei waren, sind ja einfach ganz, ganz wichtige Stützen ausgetauscht worden, beziehungsweise ja, ist ja eigentlich das ganze Spiel nach vorne, muss sich jetzt ja irgendwie komplett neu finden. Ne? Also selbst ein Ioa da vorne hat ja auf dieser Position jetzt einfach sehr, sehr lange eigentlich nicht mehr gespielt. Und ja, da war einfach dann eben noch nicht so wahnsinnig viel Neues zu sehen, beziehungsweise es war, fand ich eben auch zu sehen, dass jetzt auch mit diesen ganzen neuen und der hohen individuellen Qualität, die man halt dabei gefügt hat, die Fortuna jetzt wahrscheinlich in dieser Saison auch gar nicht so einen wahnsinnig anderen Fußball spielen wird als zuletzt, sondern halt einfach nur vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Qualität halt dabei hat. Und dass man da wahrscheinlich jetzt auch gerade am Anfang nicht zu viel erwarten darf, weil ja die Mannschaft sich da vielleicht noch ein bisschen einspielen muss. Und wir haben es jetzt ja auch schon eben wieder mal angesprochen. Da sind sehr, sehr viele dabei, die halt einfach gar nicht aus der letzten Saison alleine in einem Spielrhythmus drin sind, die einfach nicht die Spielpraxis haben. Und wir müssen uns, glaube ich, einfach darauf einstellen, dass man schon auch einfach wieder sehr, sehr häufig genau diesen Daniel Thun-Stil eben spielen will, dass man abwartet und dann genau wie jetzt in diesem Spiel auch, vielleicht mal die ersten 20 Minuten einen Gegner erstmal sehr, sehr viel investieren lässt, mal guckt, was der so macht und halt dann schaut, wo man den Gegner dann halt vielleicht erwischen kann und dann halt eben sehr, sehr schnell und eben auch viel, viel vertikaler, als wir das halt gewohnt gewesen sind, dann eben umschaltet. Und das hat man ja eigentlich gemacht und ich fand, genau dann eben in dieser Phase, sage ich jetzt mal, von jetzt ungefähr der 20. Minute bis zum 1-0 oder eigentlich ja sogar fast bis zum Platzverweis von Oberdorf, ist ja, glaube ich, die Phase, wo man dann ja auch sehr, sehr viel Positives draus ziehen kann, wo man sieht, okay, das ist eine Weise, da können wir, glaube ich, nicht nur Mannschaften wie Bielefeld, sondern vielleicht Mannschaften, die auch insgesamt nicht nur eine mannschaftlich hohe Qualität haben, sondern auch eine individuell hohe Qualität haben, können wir da bestimmt ziemlich wehtun mit und da können wir einiges mit erreichen.
Sind aber auch schon, das stimmt. Ich finde es halt okay, wenn du in der Anfangszeit, das hat Thun sehr kritisiert, ich wiederhole mich jetzt hier ein bisschen, einfach erstmal den Ball hinten raus könntest. Aber ich finde auch in dieser Phase gab es Dinge, die man auch gut sagen konnte, weil das Bielefeld eine Qualität hat, das konnten wir dann im Laufe des Spiels schon sehen. Aber es gab nicht so viele Chancen für Bielefeld, weil die Gelegenheiten, wo es dann hätte brenzlig werden können, auch gut verteidigt worden sind. Zum Beispiel Moritz Heyer, der einfach sehr geduldig sich immer reingestellt hat, die Bälle gut verteidigt hat. Das fand ich zu dem Zeitpunkt beruhigend. Das ist halt, es läuft noch nicht richtig gut und es passieren auch schwierige Aufbaufehler, aber ja, sie werden nicht bestraft, weil man es noch ausgleichen kann, weil man es auch mal durch Qualität ausgleichen kann. Und wir haben darüber in der letzten, in der Folge mit der Vorausschau die Saison, da haben wir uns ja von der Sexiness der Offensive so ein bisschen prägen lassen auch, dass natürlich die Verteidigung, gerade angesichts dessen, was man letzte Saison konstatieren musste, dass halt die Verteidigung irgendwie ein ganz großer Schwachpunkt war, dass es etwas ist, was man im Blick haben muss, fand ich in dem Zeitpunkt auch ist gut zu sehen. Und dann sagst du, wie du sagst, Lu, dann wird es halt besser. Die Fortuna hat mehr Ballbesitz, hat Kontrolle über das Spiel und es läuft dann ab einem gewissen Zeitpunkt so, wie die Fortuna es sicher unter Daniel Tunis auch sehen wollte. Ja.
Genau, das startet eigentlich mit dieser Kombination zwischen Zimbo und Rasmussen, die im Prinzip einen Doppelpass spielen, aber einen sehr interessanten Doppelpass, wo der eine den anderen überholt an der Außenlinie. Und ja, dann lauert im Rückraum Shinter Appelkamp. Und wie man dann halt auch in der Wiederholung sieht, der Schuss, der muss tatsächlich sogar auch noch abgefälscht worden sein, sonst wäre der noch schwieriger geworden und vielleicht auch reingegangen. Also das war ja dann das erste Zeichen, wo man sich mal richtig angemeldet hat.
Und vor allem, es war ja auch mal dieser Pass, diese Flanke von Zimbo war ja perfekt. Das wirkte einstudiert, das wirkte so, ja, genau da muss der Ball hinkommen, da ist dann Appelkamp, da soll er sein und kommt zum Abschluss. Das sah gut aus, auch wenn es halt die erste richtige Chance war und man, ne? Aber man konnte sich so im Hype, in dem man war, schon so einrichten und die nächsten Minuten sollten das ja bestätigen.
Ja, und ich finde vor allen Dingen, dass man auch vorher immer schon mal, glaube ich, dieses Potenzial, was Fortuna da theoretisch entfachen könnte, sehen könnte, weil es immer mal wieder ganz gute Situationen gab, die abgepfiffen wurden, wenn Itten halt vorne in Zweikämpfe gegangen ist. Der hat einfach alles abgepfiffen bekommen. Also das waren dann schon mal drei, vier solcher Entscheidungen, die wir jetzt gerne 50-50 Entscheidungen nennen können. Also wir werden ja sowieso gleich noch sehr viel über den Schiedsrichter reden, vermutlich. Aber auch da hätte man meiner Meinung nach nicht alles abpfeifen müssen. Aber da sah man halt schon, dass Itten auf jeden Fall halt diesen Körper hat, um sich da auf jeden Fall auch mal durchzusetzen. Und wenn der ja halt da irgendwie mal einen von diesen Bällen, die er da festmacht, eben halt nicht als Foul abgepfiffen bekommt, was halt nicht unbedingt sein muss, so, dann wird die Fortuna da schon das ein oder andere Mal eher gefährlich vorher. Wird sie dann aber halt in dieser Zeit nach dem Appelkampf Schuss dann ja sowieso und ja, es hat einfach auch an der einen oder anderen Stelle viel mit individueller Qualität zu tun, finde ich, dass man sich da halt eben richtig, richtig freut über das, was man da sieht. Und ich finde gerade auch in dieser Phase, aber eben auch schon vorher, finde ich, sieht man, was halt Anouar El Azouzi für ein Fußballer ist. Also dass das anscheinend genau derjenige ist, der den man da holen wollte, dass der dieses Profil dass er halt einfach überall Bälle stiehlt und abfängt und in Ruhe weiterleitet, so dass der genau das bestätigt. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Freude bereitet, weil man ja einfach sofort sehen konnte, wie unglaublich das dieser Mannschaft weiterhilft. Und Ähnliches gilt ja dann halt eben dann auf seiner Position auf Rechtsaußen auch für Rasmussen etwas später.
Ja, wobei bei Rasmussen muss ich sagen, man hat ihn vielleicht, das ist auch vielleicht eine Überinterpretation meinerseits, aber auch ein bisschen noch die Spielpraxis angemerkt. Dass er also der ein oder andere Laufweg, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, den er gemacht hat, aber er hat halt vieles auch durch sein Tempo und seinen Einsatz dann wieder gut machen können. Es gab so ein paar Verstolperer auch, die dann dabei waren, aber insgesamt hat man auch schon bevor er dann den Ball da in die Ecke gesetzt hat, gesehen, dass das ein Spieler ist, den die. Auch gerade im Vergleich zu Iowa, die haben natürlich eine andere Rolle wieder. Also man sah hier auch schon dieses typische Tunesche, ja, es gibt halt den einen Außenspieler, der irgendwie dominanter ist als der andere. Das kennen wir ja aus den vergangenen Jahren. Und das merkte man da ja auch schon, ne? Und gerade das Zusammenspiel mit Itten hat gut funktioniert, fand ich. Und dann folgt ja auch diese Szene, wo der Bielefelder sich so ein bisschen tempomäßig verschätzt und Rasmussen mehr oder weniger durch ist und den Ball dann fast rein macht, sondern aber leider als Lattenkreuz nagelt.
Ja, aber ich sage euch da ganz ehrlich, also vor allem diesen Speed, mit dem Rasmussen halt diesen Fehler des Bielefelders halt einfach in 0, nichts einfach ausnutzt und die Art und Weise, wie er sich da dreht und der Winkel von diesem Schuss, also wo man halt irgendwie ihm fast zurufen möchte, Junge, das ist die zweite Liga, du musst es überhaupt nicht so genau machen. Bring den Ball ungefähr auf die Ecke und das Ding ist auf jeden Fall drin. Aber er versucht es halt wirklich dann unglaublich exakt zu machen mit Ja, mit einem Effet, den Ball da halt irgendwie noch genau in den Winkel zu setzen. Also da zeigt er wirklich halt irgendwie schon sein ganzes Können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich habe mich fast über diese Szene, gerade weil das einfach dieses Potenzial von Rasmussen so deutlich angedeutet hat, habe ich mich fast mehr gefreut als dann über das Tor ein, zwei Minuten später, einfach weil man halt an dieser einen Szene sehen konnte, also einfach weil das halt die Fantasie so sehr angeregt hat, ne? Ich meine, das
Ja.
Tor ist dann halt auch super herausgespielt und kommt dann eben auf diese Freude, die man halt irgendwie ob dieses Potenzials fühlt, dann eben noch obendrauf, aber das war dann halt gar nicht für mich so dieser emotionelle Höhepunkt, der halt eigentlich dieser Lattentreffer war.
Ja, das Tor war ja auch deswegen kein emotionaler Höhepunkt, weil ich gedacht habe, es ist halt Abseits. VAR, ich danke dir mal wieder für keine Emotionen im Fußball, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich bin da vollkommen bei dir, Lu. Also, Entschuldigung, ich will da noch mal ranhängen. Man war vor dem Spiel schon gehypt und ich glaube, Psychologie spielt bei diesem Spiel und bei der Bewertung während des Spiels und unmittelbar danach, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Man war vorher schon gehypt und jetzt beginnt diese Phase und dieses Ding an die Latte, wo man sagt, all das, was man vorher gedacht hat, Ela Susi ist ein geiler Kicker, Rasmussen ist eine Granate, jetzt kommt's. Und es bestätigt sich dann ja auch dann mit diesem Tor. Und damit stellt man sich dann vielleicht auch so eine emotionale Falle, weil man, was dann danach kommt, vor allem über diese 20 Minuten, wo man sich im Hype bestätigt sieht, bewertet und vielleicht auch nicht die Warnsignale, die dann sonst auch noch zu sehen waren. Aber gut, da kommen wir jetzt vielleicht langsam dazu. Aber ich habe dich unterbrochen, Tim.
Ja, also weil wir tatsächlich jetzt über zwei Szenen gesprochen haben. Wir haben über die 18. Minute und die 34. Minute gesprochen und dazwischen, das nennen wir halt die gute Phase. Also ich möchte da schon nochmal reingehen. Also zum einen ist er ja in dieser 20. Minute auch, also schön zu sehen, dass Rasmussen auch immer mal in der Mitte auftaucht, also so quasi hinter Itten. Und da wird er auch so aus der Position ungefähr, spielt er dann später auch den Assist zu Itten, abgeräumt und der Ball spitzelt, aber spitzelt er dabei irgendwie noch nach links und da pfeift auch der Schiedsrichter klar, der hat an diesem Tag halt jede Kleinigkeit gepfiffen, auch einen guten Vorteil noch, wo noch es richtig gefährlich hätte werden können über links der Fortuna ab und der Freistoß landet dann in der Mauer. Also da läuft ja in der Zeit mit ja, abgesehen von irgend so einem Kopfball zwischendrin nochmal bei einer Ecke von Bielefeld ein Angriff nach dem nächsten auf den Kasten von Bielefeld, sodass der 1:0 Führungstreffer dann auch total verdient ist. Und also diesen Assist für das Tor von Itten. Itten macht es natürlich auch stark, also den möchte ich aber trotzdem nochmal auch hervorheben. Also genau im richtigen Moment, ja, es war kein Abseits und vor allem auch genau in der richtigen Geschwindigkeit spielt Rasmussen da diesen Ball und Itten lässt dann halt seinen Gegenspieler noch ins Leere laufen und schließt halt so ab, wie ja, wie das in der zweiten Liga noch zu einigen Toren führen kann, wenn man so cool seinen Gegenspieler da aussteigen lässt. Also das war
Aber ich
schon
finde,
cool.
dazu gehört aber halt eben auch noch dieser Joa-Kopfball und was davor passiert. Weil das fügte sich auch so ein in das Bild, das man halt vorher hatte. Es wirkte halt durchdacht. Die drei da vorne stehen relativ nah beieinander, sodass sie halt, wenn einer den hohen Ball aus der eigenen, im eigenen Mittelfeld oder aus der eigenen Verteidigung bekommt, das hat man vorher schon mal ein paar Mal gesehen, ihn leicht an den anderen weitergeben kann und dann da sowas passiert. Und das fügte sich eben ein in dieses gute Gefühl. Es war halt klar, der Superpass von Rasmussen, wie er das macht, Itten, der das halt dann sehr abgeklärt einfach reinhaut, aber auch was man vorher sah, den Ball auf Ijoa, die Weiterleitung, das hatte man vorher auch schon in Momenten erahnen können und gedacht, okay, das gehört eben auch zu diesem Fortuna-Fußball mit diesen Dreien da vorne. Und das ist was, was man ja sehen will, wenn was funktioniert oder wenn man das Gefühl hat, da funktioniert etwas, was man sich auch so überlegt hat.
Genau, und schön finde ich auch, nachdem man 1:0 in Führung geht, also in der letzten Saison hat man dann häufig sich erstmal ein bisschen zurückgezogen. Und ganz im Gegenteil wurde jetzt in den ersten Minuten nach dem 1:0 Führungstreffer die Pressinglinie noch weiter nach vorne gezogen. Also so von wegen, vielleicht schaffen wir es ja, ein schnelles 2-0 nachzulegen und dann ist ja erstmal Ruhe im Karton. Nur leider kommt es ja nicht so, aber das fand ich trotzdem erstmal schön zu sehen, diesen Ansatz.
Ja, und dass das Spiel Fortuna dann halt irgendwie kurz vor der Halbzeit fast etwas unerwartet dann so schnell aus der Hand gleitet, das kündigt sich halt eben auch schon so ein bisschen vorher an. Jamil Siebert hat in der 42. Dann mal wieder eine Unsicherheit, beziehungsweise wirklich auch einen größeren Fehler. Ist auch nicht das erste Mal in dem Spiel, wodurch dann halt eben Grodowski auf rechts durchbrechen kann und abschließt. Aber wenn er da in die Mitte legt zum Elfmeterpunkt, steht da halt eigentlich ein Mannschaftskollege so komplett frei, dass es da eigentlich schon 1-1 heißen muss und die Fortuna sich wirklich bei Grodowski bedanken kann, dass er das halt eben übersieht.
Ja, und ich glaube, um das, was dann folgt, zu bewerten, muss man in die Anfangszeit des Spiels zurückgehen. In den ersten Minuten kriegt Arminia Bielefeld zwei völlig verdiente gelbe Karten, unter anderem wegen eines taktischen Fouls, was einfach klare gelbe Karte ist. Und ich glaube, dass der Schiedsrichter sich in diesem Moment bewusst oder unbewusst entscheidet, scheiße, jetzt habe ich schon zwei gelbe Karten innerhalb von kurzer Zeit gegeben, jetzt muss ich diese Linie, die ich hier fahre, auch beibehalten. Und das fällt dann leider nicht Arminia Bielefeld auf die Füße, sondern der Fortuna. Also die Begründung, die man dann ja auch hörte, war ja, das ist halt, das passt zur Linie. Ja, diese Linie war aber halt scheiße. Ja, sie war halt, der hat sich selber in Handlungszwänge gebracht, der Schiedsrichter, weil er halt einfach dann angefangen hat, für relativ mittelschwere und also alles Mögliche abzupfeifen und dann für mittelschwere Sachen gelb zu geben. Und das fällt dann halt in der Situation, wo er halt dann die zweite gelbe Karte für Oberdorf ihm auf die Füße. Und das ist einfach selbstgemachtes Problem, womit er halt einen massiven Einfluss auf dieses Spiel nimmt. Das sollte ein Schiedsrichter niemals tun, nämlich so einen Einfluss auf ein Spiel nehmen.
100% Zustimmung. Ich glaube auch, dass genau das quasi der psychologische Winkel gewesen ist, der das halt irgendwie alles erklärt. Nur es ist halt eben auch schon so, dass das, finde ich, auch schon weiter vorhin passiert, dass er halt diese harte Linie halt irgendwie verlässt. Ne? Also ich meine, er hat das eben auch schon am Anfang, indem er halt anfängt, da Cedric Itten halt alles abzupfeifen, was in meinen Augen irgendwie relativ normale Zweikämpfe sind. Eine Minute vor der ersten gelben von die es dann für Fortuna gibt, für Rasmussen, die, glaube ich, völlig berechtigt war, gibt es eine gelbe Karte für Marvin Melem in der 31. Minute, wo man, wenn man die Bewertungslinie der beiden Oberdorf-Fouls halt anlegt, hätte Rot geben müssen. Also das ist auch eine Szene, da will ich auf keinen Fall Rot für Marvin Melem sehen, aber es ist halt ein Foul von hinten mit keiner Chance auf den Ball. So, es ist halt nicht brutal, überhaupt nicht, aber da muss man dann auch fairerweise sein, wenn man die Oberdorf-Fouls beide mit Gelb bewertet, muss man da zwingend Rot geben, meiner Meinung nach. Und die erste gelbe für Oberdorf ist dann halt eine, wo man halt sagen kann, ja, kann man halt gelb geben, aber muss man nicht zwingend, aber ist halt in Ordnung, wenn man eben super klein nicht pfeifen will. Und die zweite dann ja nur irgendwie 5 Minuten später, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, ist einfach eine klare Schwalbe von Grodowski, da muss halt Grodowski gelb sehen und dann ist es halt gut. Aber dass er halt dann da Oberdorf vom Feld stellt, selbst wenn es halt irgendwie ein leichtes Foul gewesen wäre, finde ich, hätte man halt gerade, wenn wir jetzt über das Fingerspitzengefühl reden wollen, dass der Schiedsrichter nicht mehr zeigen dürfen, finde ich aber gerade halt für so eine Spielarchitektur ist das halt, finde ich, eigentlich zwingend notwendig, dass man halt, selbst wenn es halt ein kleines Foul gewesen wäre, einen Spieler nicht nach zwei so leichten Fouls halt vom Platz stellt.
Das ist so ein massiver Eingriff in dieses Spiel. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Und das ist halt eine Schwalbe. Aber selbst wenn man sagt, ja, der hält da ein bisschen auf, Grodowski fällt nur, weil er halt weiß, dass Tim Oberdorf gelb hat. Das macht er nur, weil er halt weiß, dass er Gelb-Rot damit bekommt. Der hätte einfach weiterlaufen können, ohne Probleme. Und dann kann man sagen, okay, ist für mich trotzdem ein Foul, aber ich belohne doch den Gegner nicht für eine Unsportlichkeit und für ein Fallen, das nur darauf ausgelegt ist, halt eine frühe Gelb-Rote Karte zu ziehen. Und das ist
eine wieder so eine diesem Sport nicht gerechtfertigte Entscheidung, die sich an diesem Spieltag so richtig durchziehen. Was dann ja bei uns auch dazu geführt haben, wir sind ja eigentlich, was soziale Medien angeht, sehr zurückhaltend, dass wir sogar die Leistung des Schiedsrichters oder nicht des Schiedsrichters, aber des gesamten unparteiischen Apparates mit Überbau auch noch als überforderte Technokraten bezeichnet haben, weil so wirkte es halt.
Ja, 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 das haben wir erst abgesetzt, da kommen wir ja noch zu der nächsten katastrophalen Sache in der zweiten Halbzeit, aber bleiben wir mal bei der
Chronologie. Es ist halt einfach genau dieses Problem, ne, dass und deswegen ja auch das mit den überforderten Technokraten, dass es ja eben auch klar die Anweisung gibt, dass man halt eben genau diese ganzen kleinen Situationen immer ohne den Spielkontext halt bewerten soll, ne? Sondern dass die Schiedsrichter sich wirklich darauf konzentrieren sollen, nur diesen einen Moment zu sehen und komplett auszublenden, was ist vorher passiert, wo befinden wir uns, an welchem Ort, zu welcher Zeit und so weiter und das alles völlig ausblenden. Und das ist halt einfach eine katastrophale Entscheidung, das so zu tun, weil man kann das eben nicht ausblenden. Diese Entscheidung findet halt nicht im luftleeren Raum statt und da das aber halt eben leider so angewiesen wird, hat halt eben auch Patrick Alt an diesem Tag halt ein Problem, ne? Weil er ist halt eben auch teilweise Opfer von diesen Anweisungen, muss man ganz, ganz klar sagen.
Ja, wir haben aber ja eben schon hinlänglich klar gemacht, dass für die Spieler es da eben halt doch einen Kontext gibt, ne? Also mit unserer Unterstellung, dass der Bielefelder Spieler Grodowski in dem Moment wahrscheinlich nicht fällt, wenn Tim Oberdorf noch keine gelbe Karte gesehen hat.
Exakt. Da muss man trotzdem nicht das 1-1 sofort in der nächsten Szene kassieren. Das ist der andere rote Faden, der sich durch dieses Spiel zieht. Ja. Nur weil muss man nicht. Mhm. Das ist natürlich, das spielt natürlich, also das ist jetzt die größte Plattitüde, die man bringen kann, halt Bielefeld noch viel besser. Also da kippt das Spiel komplett. Noch nicht, es kippt nicht, aber dass dieses 1-1 dann fällt, auch über halt individuelle Fehler, vor allem von Matthias Zimmermann, ist mehr als bitter. Also.
Und wie ist es bei euch? Also wir hatten das jetzt eben mit der emotionalen Falle angesprochen. Also es ist genauso, wie du sagst, das Spiel kippt eigentlich noch nicht. Aber auf jeden Fall kippt halt bei mir dieser Hype-Moment ab dieser roten Karte eigentlich schon. Ne, also gerade genau aus diesem Gefühl so, boah, die ganzen Neuzugänge schlagen hier ein und der abwartende Tune-Fußball mit dem vertikalen Umschalten greift halt komplett. Und ab dem Moment ist es halt eigentlich, dass man halt denkt, scheiße, jetzt muss man das hier irgendwie überstehen. Und 30 Sekunden später steht es aber dann schon 1-1. Und ab da hat man halt keinen Bock mehr, den Rest des Spiels halt zu gucken. Ne? Also ab da war einfach nur, dass man denkt, so ja, okay, geil. Auf den Rest habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr, so eine Scheiße. Und man weiß natürlich ja auch immer im Hinterkopf, okay, das ist halt der erste Spieltag, so das ist alles halt noch ein bisschen wichtiger, wie sowas läuft, als es jetzt an einem 8. oder an einem 13. oder an einem 27. Spieltag vielleicht ist.
Aha. Naja, ich glaube, man fühlt sich halt eben um diesen Hype betrogen. Man hat diese 20 Minuten, die vorher waren, bewertet man vielleicht eben auch über, weil man da eben das genau gesehen hat, was man immer gedacht hatte, was man sehen wird. Und man nimmt das halt quasi für die nächsten 50 Minuten Spielzeit als gegeben an. Dass das, was man davor gesehen hat, es wäre jetzt so weitergegangen, wenn man zu 11 gewesen wäre. Und dann wäre man halt einfach ohne Hose aus dem Spieltag gegangen. Man hätte Bielefeld besiegt mit einer guten Mannschaft und man hätte genau dieses Gefühl mitnehmen können. Und da in dem Moment fühlt man sich darum betrogen durch den Schiedsrichter. Und deshalb bewertet man halt auch, was da im Nachgang ist, halt alles über diese Brille. Der Schiedsrichter hat uns das genommen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, wie der Schiedsrichter gepfiffen hat. Aber es ist eben mit zwei Tagen Unterschied eben nicht der einzige Punkt, über den man reden kann.
Ja.
Aber wir können gerne noch weiter über den reden. Es ist auch ein wichtiger
Punkt. Ja, wir müssen ja gleich in der zweiten Halbzeit zwangsläufig über Regelkunde und Schiedsrichter weiterreden. Aber ich wollte dich nochmal fragen, Lou, was du damit meinst, warum das beim ersten Spieltag anders ist als beim 27. Spieltag. Oder beim
Ja.
34. Also beim 34.
Also
könnte es ja noch bitterer sein, wenn uns da noch um was geht. Also ich muss sagen, ich nehme auch, es ist natürlich alles maximal bitter gelaufen, aber ich sehe es gerade nach dem ersten Spieltag gelassener als vielleicht, wenn man weiß, das ist jetzt gerade der 3-Punkte-Gap, der zu einem Aufstiegsplatz aufgegangen ist, bei einer Mannschaft davor, die konstant punktet. Also ich sehe das sogar am ersten Spieltag gelassener.
ja, also das bei mir glaube ich nicht so. Also ich meine das vor allen Dingen so mit, weil am ersten Spieltag hast du ja dieses komplett, also gerade auch in den ersten Spielen hast du ja noch quasi dieses mehr oder weniger weiße Blatt Papier, dass du halt nicht weißt, wie findet sich eine Mannschaft nach so einem Umbruch, und da ist eine Mannschaft einfach halt viel, viel fragiler. Und da setzt du halt quasi die Saison eben aufs Gleis, und da können halt eben kleinere Dinge, glaube ich, dann doch größere Auswirkungen haben. Also ich meine, wenn wir jetzt mal vergleichen, wenn du in der ersten Liga spielst und du spielst an den ersten 5 Spieltagen gegen 4 Champions-League-Teilnehmer als Mittelfeldmannschaft, ne, gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Leverkusen oder so, und verlierst diese Spiele dann halt alle, dann bist du einfach auf einem schlechten Weg. So, und
Ja.
das, ne, und gerade jetzt nach bei so einem Umbruch dann halt gegen eine Mannschaft zu spielen, die halt einfach sehr, sehr eingespielt ist, ist dann, glaube ich, auch schon mal ein Nachteil. Und wenn jetzt Daniel Thun ne, also es gibt ja schon auch Teile in der Fanszene, die ihn relativ kritisch sehen. Jetzt hat man halt eben schon relativ hoch verloren. Es gab dann da schon auch einige Gesichter, gerade auch von so Neuzugängen, die da schon auch ein bisschen verzweifelt aussahen. Also gerade so Tiris zum Beispiel. Das kann halt einen Effekt haben. Das kann eben auch einen Effekt haben, der komplett ins Gegenteil geht, so, ne? Aber wenn du jetzt halt, ne, nächste Woche spielst du gegen Hannover, die am ersten Spieltag sehr, sehr gut ausgesehen haben, ne? Also der Druck ist halt einfach größer, das meine ich, in den ersten Spieltagen, als wenn du halt so ein Spiel eben auch teilweise durch nicht so gute Schiedsrichterei an einem 13. Spieltag halt verlierst.
Ja gut, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Und außerdem auch den Vergleich, den du gerade gezogen hast, man hat nicht die ersten 4 Spiele verloren, man hat das erste Spiel verloren und das halt wegen Schiedsrichter entscheiden. Also das ist schon ein Unterschied. Wenn jetzt die ersten 4 verloren gehen und sich eine Mannschaft finden will, dann gebe ich dir vielleicht recht, aber das ist ja davon müssen wir doch gar nicht reden. Und dass man jetzt halt durchaus die Reset-Taste drücken kann und muss. Hat ja auch Daniel Thun direkt in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er gesagt hat, ja, nächste Woche beginnen wir dann mit der Saison. So,
Ja,
aber wir
aber
müssen
genau,
noch die.
er sagt das halt deswegen, weil er um
Ja.
die Brisanz, die psychologische Brisanz dieser Anfangsphase in der Saison weiß. Und deshalb bin ich da halt einfach komplett bei Lou. Das ist ja auch, also das ist ja wirklich nicht irgendwie Spekulatius, das ist ja nachgewiesen. Das Beispiel, das Lou da gebracht hat, ist so eins. Und es ist eben eine junge Mannschaft, die sich neu zusammenfindet. Deshalb kann ich die Bewertung der Wichtigkeit dieser ersten Phase, und es ist eben Teil dieser ersten Phase, schon sehen. Ich bin aber trotzdem bei dir, Tim. Man sollte jetzt auch nicht sagen, ach du, in Panik verfallen oder so, ne?
Genau.
Aber ja, das, aber es ist halt, wir sind jetzt quasi so in so einem Resümee, es ist gerade so die Halbzeit, aber dafür ist halt dieses Ergebnis am Ende einfach zu hoch, als dass man
Ja.
das einfach so ignorieren kann. Aber lass uns dann doch lieber noch weiter in diese zweite Halbzeit gehen. Es wird ja gewechselt.
Kann
Defensiv,
ich
muss man sagen. Ja. Tim?
Könnt ihr das nachvollziehen? Also, ich kann nicht nachvollziehen, dass man Günther Appelkamp rausnimmt und Giovanni Haag bringt. Dass man vielleicht Schmidt bringt und Emma rausnimmt, das kann ich noch eher nachvollziehen.
Ja, also ich glaube, die Idee ist halt ganz, ganz klar, dass man halt sagt, okay, wir können halt gegen diesen großen Druck, den Bielefeld ja schon in der ersten Halbzeit entfacht hat, dass die halt einfach körperlich in der Lage sind, viel, viel mehr zu investieren. Ne, das war ja deutlich zu sehen in der ersten Halbzeit. Du weißt, dass halt deine ganze Mannschaft im Grunde genommen aus Spielern besteht, die kaum Spielpraxis mitbringt. Wir werden dem nicht standhalten können. Wir haben jetzt noch einen Mann weniger. Es wird nur gehen, indem wir uns tief zurückziehen und das aus der letzten Saison so gut so gut bekannte aushalten müssen, irgendwie wieder fabrizieren. Und sagst dann eben, okay, das beste System dafür ist halt eben 4-3-2. Wir müssen halt irgendwie vorne noch jemanden haben mit Itten, der die Bälle festmacht. Wir brauchen dann irgendwie noch jemanden schnellen daneben. Und ansonsten wollen wir einfach ganz, ganz viel Qualität halt gegen den Ball haben und die hat Appelkamp halt nicht und Giovanni Haag hat sie. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so gut gefunden habe, aber ich kann auf jeden Fall den Gedankengang dahinter nachvollziehen, auch wenn mir da auch die Fantasie gefehlt hat, wie man da halt irgendwie wirklich was bewegen will, außer mit irgendwie langen Bällen, die man hinten rausschlägt. Aber das ist halt eben auch, glaube ich, dann bei so einem Platzverweis größtenteils so, vor allen Dingen, wenn halt eben die körperlichen Voraussetzungen der beiden Mannschaft die sind, die sie eben sind.
Ja, nachvollziehbar finde ich das auch. Es ist natürlich trotzdem so, dass ich mir schon gedacht habe, wow, geht ja noch 45 Minuten, ja, am Ende waren es 55. und jetzt schon so zu spielen, das ist aber ganz schön lange aushalten. So, ja. Das war so mein Gedanke, dass es ein bisschen zu früh kam.
Ja. Ja, aber also auch das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, es ist halt eine realistische Einschätzung von Tune gewesen. Man mag da eine andere Auffassung haben, aber ich glaube, dass dieser Wechsel hat auch hier, ne, was machst du mit diesem Hype? Das nimmt ihn halt komplett raus, weil mir in diesem Moment halt auch klar dieses Aushalten noch vor Augen gehalten wird. Deswegen, das wird jetzt wieder wirklich beschissene zweite Halbzeit. Egal, was du für den heutigen Abend vorgestellt hast, es wird auf jeden Fall viel beschissener werden. Ja, und das ist, das ist vielleicht auch Teil der Bewertung dieses der Auswechslung, weil es die Beschissenheit der Dinge einem nochmal vor Augen führt, ohne dass man das jetzt irgendwie ablehnen muss, dass man es trotzdem so tut.
Ja, also spätestens da war der voll aufgeblasene Luftballon, ging so langsam so mit so einem die Luft raus.
Ja, aber ich hatte mich ja halt einfach komplett auf Schiedsrichterhass. Nein, das ist ein sehr krasses Wort, aber ich hatte mich ja komplett auf den Schiedsrichter eingeschossen, wie glaube ich sehr, sehr viele andere auch. Deswegen, das war halt ein guter Ableiter und nicht, dass es einem, wenn man das laut sagt, irgendwie schon Bedenken geben sollte. Man hatte ja auch mit Tusche den besten Anger-Management-Begleiter, den man haben konnte, weil der hat ja einfach immer das, was man gedacht hat, ins Mikro gesagt, mehr oder weniger.
Also ich muss auch sagen, Tusche war wirklich der Beste. Absolut fantastisch, dass der an dem Tag am Mikrofon sagt. Ich glaube, der hat, glaube ich, selten ist der halt auf einer Beliebtheitsliste so weit nach oben geschossen wie bei den Fortuna-Fans an diesem Tag, weil er ja oft eher nicht so positiv über die Fortuna redet. Aber dieses Mal war er einfach komplett auf unserer Seite.
Ja, er ist, glaube ich, gegen Dinge, im Guten wie im Schlechten ist er dagegen, Dinge zu durchdenken. Allzu sehr. Also auch wenn es um taktische Fragen geht, ist er halt nicht so einer, der da halt irgendwie groß, sondern deshalb mag er halt einfach diese VAR-Sachen nicht und er mag diese Entscheidungen des Schiedsrichterwesens, die nicht im Sinne des Sports sind, nicht. Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu so einer Entscheidung. Ja, und das ist im Positiven wie im Negativen ist er so halt. Manchmal nervt's, aber am Samstagabend fühlte ich mich hervorragend abgeholt.
Ja. Genau, also Arminia Bielefeld übernimmt auf jeden Fall nach der Pause erstmal die Initiative, aber bis auf so einen Fernschuss in der 47. kommt, bis eigentlich dann zur Entscheidung des Spiels nicht viel bei raus und die Entscheidung ist dann in der 53., also für mich war dann auf jeden Fall das Spiel entschieden. Ein Distanzschuss, Sotiris wirft sich in den Distanzschuss rein. Was soll er auch anders machen? Das ist seine Aufgabe in dem Moment als Spieler. Jo. Und dummerweise gibt es eine Regel, die den Schiedsrichter dazu auffordert, auf Elfmeter zu entscheiden, wenn der Ball vom Oberschenkel des abwehrenden Spielers an die nicht am Körper angetackerte Hand oder den Arm prallt. Und das ist in dem Moment im Strafraum der Fall. Ja, und deshalb gibt es dann Elfmeter, was ja erstmal regeltechnisch, glaube ich, genauso vorgesehen ist. Aber da lässt sich ja trefflich drüber streiten, über die Regel, ob die sinnvoll ist. Also ich finde sie nicht sinnvoll. Weil
das Geile ist ja, es gibt ja eine Ergänzung, also es gibt ja auch eine Regel, die sagt, dass man, wenn der Ball vom Körper an die Hand kommt, dass man das halt nicht als Handspiel bewerten sollte. Es sei denn, quasi die Hand ist dann so mit der Intention ausgestreckt, um die eigene Körpergröße zu erweitern. Ja, genau. Und genau so wird es halt quasi gesehen, er springt halt nicht eben mit angetackerter Hand da rein,
richtig,
sondern mit, wo ich mir denke, ja, okay, so, das sah jetzt nicht unnatürlich aus, ein Begriff, den man da vielleicht nicht mehr nutzen sollte, oder nutzen will, ja, aber das war ja irgendwie, Sotiris macht all das auch hier im Sinne des Sports. Ja, es geht hier darum, dass ein Spieler sich einsetzt, um halt den Torschuss des Gegners zu verhindern. Das sieht auch noch spektakulär aus. Sowas will man sehen. Das ist attraktiv. Das kann man auch vermarkten. Die geilsten Grätsche und Blocks der Saison und so. Sowas sollte eigentlich die DFL und die DFB gut finden. Oder der IFAB oder wie die auch immer sie heißen. Aber nein. Ja, der Ball kommt am Oberschenkel und dann direkt geht er an die Hand. Und das geht dann als Handspiel, weil er dadurch seine Körper... Also es ist... Und hier muss man Tuschel wieder loben, nicht im Sinne des Sports. Es ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Es wird versucht, jede Möglichkeit irgendwie durchzuregulieren. Ich finde eigentlich, dass diese Regelauslegung mit VAR und alles, was sich da entwickelt hat, das ist eigentlich eine Arbeit für Soziologen oder so, sich damit zu beschäftigen, wie, woher das eigentlich herkommt. Dass man einfach diese komplette Kontrolle über dieses Spiel halt irgendwie haben will. Furchtbar, komplette Scheiße, passt einfach genau in dieses technokratische Bild, das Schiedsrichterwesen an diesem Abend abgebildet hat. Und natürlich gibt es dann halt Elfmeter und dann steht es 2-1.
Ja, du hast es dann mit dem Elfmeter belassen. Also ich finde, man könnte noch viel länger irgendwie darüber reden, wie unglaublich furchtbar das ist, dass man halt wirklich von den Spielern verlangt, dass eine natürliche Körperhaltung ist, dass man halt einfach die Arme hinten auf dem Rücken haben soll. Also,
ja, wie willst du diese Grätsche da machen?
Genau,
die
kannst
du
gar nicht mehr machen. Es ist halt die natürlichste Körperhaltung, die natürlichste Handhaltung, die man halt zu dem Zeitpunkt der Grätsche haben kann, ist halt die Hand da zu haben, wo so tief sie hat. Und da muss, ja genau wie es eben gesagt hat, man muss sich eben immer fragen, möchte man für die Aktion, die Sotiris da macht, möchte man das bestrafen mit einer 80% Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor erzielt wird oder nicht? So, ne? Und so sollte man halt eben an viele Elfmeterentscheidungen, gerade wenn es halt eben um Handspiel geht, herangehen. Und dass das halt eben anscheinend nicht mehr möglich ist, ist halt irgendwie die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich jetzt... ich glaube, vier verschiedene Regelauslegungen gesehen habe, irgendwie einmal vom IFAB, einmal vom DFB, keine Ahnung, also man weiß halt irgendwie auch nicht so richtig, was jetzt irgendwie endgültig gelten soll. Es ist am Ende dann, glaube ich, halt doch, und genau das will man ja eigentlich vermeiden, eine Interpretationssache des Schiedsrichters. Und wenn man halt eben diesen ganzen Regelwust halt irgendwie extra kreiert hat, um den Schiedsrichtern halt irgendwie diese Grauzonen zu nehmen, ist am Ende dann halt eben doch aber Grauzonen sind, nach denen entschieden wird, dann ist es halt einfach eine komplette Katastrophe und richtig bitter, dass man halt eben dann so dieses 2-1 kassiert.
Und es gibt danach ja sogar noch diese, also was danach passiert, kann man ja über zwei Zugänge bewerten. Der erste ist, man kassiert halt noch drei Tore. Er ist schon nicht so gut. Und der zweite ist, es gibt aber immer noch Chancen für die Fortuna.
Ja, genau.
Das 2-2 kann fallen. Ja. Zimmermann, langer Ball. Wenn er den da ein bisschen eleganter reinhebt,
das war schon sehr elegant. So, die Grätsche ist halt ist schon drin. Auch krass.
Ja. Na? Ja, genau, ist super verteidigt. Ja. Allgemein, wir haben jetzt hier sehr viel über den Schiedsrichter geschimpft und Bielefeld hat super gespielt. Ja. Also das muss man auch mal so sagen. Die haben einfach eine sehr gute Leistung abgeliefert. Und das, was Lou am Anfang gesagt hat, mag man da auch bestätigt sehen. Das ist halt einfach eine gut eingestellte Truppe und das auch an solcher Szene kann man das halt sehen, sehr gut verteidigt. Aber es kann einfach 2-2 stehen in diesem Moment.
Ja, und es gibt auch vorher noch so eine gute Ecke von Rasmussen, die Siebert vorbeiköpft. Danach noch so ein verunglückter Schuss von Sotiris eigentlich aus einer ganz guten Position. Also im Prinzip, trotz der Unterzahl, gibt man sich nach dem 1-2 nicht auf, was ich erstmal sehr positiv finde. Nur dann nach diesem kleinen Zwischenhoch, wo man vielleicht nochmal beginnt, auf einen Punkt zu spekulieren und zu hoffen, kommt dann der Knockout in der 75. Minute, in der Joel Felix eine Ecke direkt an den Pfosten köpft, sich da hochschraubt, aber Sotiris kommt da auch, also ja, kommt da auch nicht so richtig in diesen Kopfball-Zweikampf rein, also da muss er eigentlich auch höher steigen, aber ist halt natürlich auch kann Kastenmeier nichts machen, ist auch eigentlich eine extrem, ist glaube ich ein extrem großer Spieler, der ist glaube ich 1,90, springt, hat auch noch eine gute Sprungkraft, aber trotzdem sieht Sotiris da irgendwie ein bisschen unglücklich aus.
Und auch beim 4-1 sieht Itten sehr, sehr, sehr unglücklich aus. Also man kann natürlich einerseits sagen, es sind halt Standards, die dann halt zum es sind Standards, die quasi zum 2-1, zum 3-1 und zum 4-1 führen. Aber die Standards beim 3-1 und 4-1 kann man vielleicht auch besser verteidigen. Gerade beim 4-1 finde ich es schwierig. Und das ist jetzt auch mal eine Frage an euch. Ist es halt,
Also beim 4-1 hat ja Schmidt noch den riesiges Glück, dass der Ball da von Grodowski noch reingestochert wird. Ansonsten gibt es da Rot und Elfmeter. Und dann haben wir nächste Woche ja, schon ein Problem in der Innenverteidigung.
Ich muss das hier noch Fakten checken. Ich habe ja dann irgendwie auf Blue Sky gelesen, dass man Schmidt trotzdem hätte rot zeigen müssen. Weil die Vorteilsregel nicht bei Szenen geht, wo du halt das Tor verhinderst mit dem Handspiel. Also das hat
auch
das
eine,
halt
auch eine Regel, versagen. Die übrigens absolut fantastisch ist in diesem Fall.
Ja, wenn es stimmt, ja, also wenn es wirklich so ist, aber ich glaube das einfach, dass das eine falsche Entscheidung war vom Schiedsrichter und vom Schiedsrichter gespannt im VR.
Aber das glaube ich auch. Das will ich auch. Da muss man aber ganz ehrlich dann sagen, sorry, da hat er absolut im Sinne des Sports entschieden. Also wenn er wirklich Schmidt hätte vom Platz stellen sollen, dann muss ich da sagen, vielen Dank. Das möchte ich auf jeden Fall nicht haben, dass es da so eine Doppelbestrafung gibt, weil das ist ja nicht wie beim Elfmeter, ne, wo man halt dann am Ende nicht weiß, ob der Ball reingeht, wo man dann halt wie sagen kann, eine Doppelbestrafung mit Elfmeter und Rot ist halt in Ordnung, sondern wenn der Ball halt reingeht, dann ist es ja völlig egal, ob jemand vorher Hand gespielt hat oder nicht.
Aber wie bewertet ihr denn jetzt diese, sagen wir mal, 2 bis 3 Tore, die man da noch bekommt? Ist das für euch okay, Standardtore, bisschen Pech gehabt, hätte man, oder ist es halt für euch, müssen wir beobachten, haben wir ein Verteidigungsproblem?
Also ich finde tatsächlich, dass das nochmal gezeigt hat, dass man Standards besser verteidigen muss. Das ist einfach etwas, was dringend in dieser Woche auf den Trainingsplan gehört.
Ja, ich finde auch, man kann es überhaupt nicht sagen, einfach weil es eben der erste Spieltag ist. Ne? Ich meine, natürlich ist der Schluss daraus, das darf nicht passieren, man muss das besser verteidigen, darf nicht passieren, dass man Standardsituationen innerhalb von so kurzer Zeit auch noch, dass man sich da halt so dumm anstellt. Aber weil es der erste Spieltag ist, kann man überhaupt nicht sagen, ob das jetzt ein Pattern ist oder ob das halt einfach einmal so passiert ist, ob das jetzt vielleicht deswegen passiert ist, weil man in diesem Spiel einfach irgendwie auch schon müde war, kollektiv. Finde ich super schwer zu bewerten, aber einfach dadurch, dass es dann am Ende 5 Gegentore sind, muss man einfach da schon auch ein sehr, sehr genaues Auge drauf haben, dass man allgemein vielleicht einfach defensiv ein Problem haben könnte, gerade weil wir das ja auch das letzte Jahr eigentlich schon gesehen haben.
Ja, auf der anderen Seite 5-1 ist halt einfach ein 4-Tore-Unterschied. So, man verliert die zweite Halbzeit 4-0 und das verdeckt schon so ein bisschen, dass man auch nach dem 4-1 irgendwie mit Rossmann gegen Kersken, der sich da stark lange stehen bleibt, hat man nochmal so eine Chance. Lenz trifft noch aus Abseitspositionen, die beiden sind jeweils eingewechselt worden. Also man hätte da ja auch durchaus das Ergebnis noch ein bisschen schöner aussehen lassen können, aber man hat einfach das Problem, dass man 5 Gegentore bekommt. So. Und das ist etwas, was an letzte Saison erinnert und das darf einfach auch mit 45 Minuten in Unterzahl nicht sein, weil es einfach Standardsituationen sind. Die muss man dann auch in Unterzahl irgendwie besser verteidigen.
Ein kleiner Halbsatz dazu, nur ein kleiner Einschub, einfach nur, um es kurz festzuhalten. Auch wenn es jetzt halt eben auch nur 10 Minuten waren oder ein bisschen mehr, vielleicht 15 oder eben fast 20, ja doch, mit den 10 Minuten Nachspielzeit. Aber ich finde, Lenz sah sehr gut aus offensiv. Also ist vielleicht auch eine besondere Spielsituation, weil es einfach viel hin und her geht und das Spiel eigentlich schon entschieden ist. Aber allgemein hat der mir jetzt im Spiel nach vorne sehr gut gefallen. Also da war ich positiv überrascht, muss ich sagen.
Ja, ich habe noch eine auch andere den Einwurf, mit dem er da die Riesenchance von Rossmann vorbereitet. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Einwürfe von Lenz, glaube ich, auch ein ganz gutes Stilmittel werden können.
Ich stelle die Frage nach Sotiris, glaube ich, nicht, weil das können wir, glaube ich, nach dem Hannover-Spiel, wenn er noch das spielen sollte, nochmal aufnehmen. Denn, apropos im Sinne des Sports, das war diese 10 Minuten Nachspielzeit, war natürlich einfach ein grober Witz. Es war einfach absurd, wie man als Schiedsrichter glauben kann, dass, also ich vermute halt, dass das technokratisch vorgegeben ist, jetzt irgendwie neue Linie, die haben halt einen Workshop da gehabt, dass man jetzt irgendwie knallhart jede Sekunde irgendwie blablablub aufrechnen muss und das wird am Anfang der Saison halt knallhart durchgezogen, damit es am Ende der Saison nicht mehr wieder gemacht wird, aber wie man das machen kann, ist einfach absurd. Und natürlich dieses 5:1, da hat die Fortuna einfach das Verteidigen aufgegeben. Das muss man auch sagen, das ist ein Tor, das darf niemals fallen, aber es war in der 8. Minute der Nachspielzeit, die darf einfach auch nicht mehr sein.
Ich glaube, die waren einfach platt, ne?
Ja, aber klar, das ist das Tor, wo aber ich mir denke, okay, da hat einfach keiner verteidigt.
So. Einfach mental platt, glaube ich. Genau. Also ich glaube einfach, man war auch, glaube ich, ne, weil einfach auch diese ganzen Entscheidungen gegen dich gingen. Man irgendwie dachte so, ey, es kann doch nicht wahr sein. So, ne? Also gerade, weil es eben auch zeitweise so gut lief und weil man sich da, glaube ich, wirklich auch ein gutes Stück betrogen gefühlt hat. Also das war so ganz klar mein Eindruck, auch in puncto Körpersprache, auch wenn man in die Gesichter geschaut hat, so dass man dachte so, ey, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Und deswegen, glaube ich, kassiert man dann halt eben dieses Tor, weil dann, glaube ich, diese 10 Minuten Nachspielzeit, das kommt halt in diesem Moment, wo man halt denkt so, boah, jetzt ist dieser Scheißabend jetzt hier gleich endlich vorbei und dann kommt das halt einfach nochmal so obendrauf und ich glaube, da waren wir als Fans halt irgendwie nicht für bereit und die Mannschaft war genauso wenig bereit für diese 10 Minuten Nachspielzeit, wie wir es waren.
Als Ende, was für eine Note hat Patrick Alt vom Kicker bekommen, würdet ihr sagen?
Ich habe es leider schon gesehen. Ja. Ich habe es natürlich sofort geguckt.
4,5, wie das keine 6 sein kann, ist auch einfach absurd.
Ja, ich glaube, die ganz, ganz große Frage ist jetzt halt, was machst du mit dem Spiel? Ne? Also wir haben es ja, glaube ich, bei unserem Halbzeitresümee schon debattiert, meine ich. Die ist jetzt einfach genau die Frage, weil ist es jetzt ein Moment, der dich erschüttert, der dich vielleicht sogar bricht im allerschlimmsten Fall? Das wollen wir halt alle nicht hoffen. Kannst du das einfach genauso machen, wie es Daniel Thun gesagt hast? Dich einfach schütteln und sagen, okay, Saison startet jetzt halt einfach nächste Woche. Das erste richtige Spiel ist eben jetzt erst gegen Hannover. Wir drücken den Reset-Knopf und formieren uns nochmal neu. Es kann halt auch ein Moment sein, an dem du richtig wächst, ne? Wo du halt dann einfach als eine Mannschaft, die jetzt ja, wie gesagt, den häufig besprochenen Umbruch gerade vollzieht, wo die einfach enger zusammenrückt, wo man halt sagt so, ey, so eine Scheiße lassen wir uns halt in Zukunft nicht gefallen. Wir kämpfen halt mit allem,
dem Schiri auf.
Was es gibt also. Dagegen, genau. Und ja, ne, also das kann ja wirklich auch was sein, wo man dann halt vielleicht am Ende einer erfolgreichen Saison auch sagt, so hey, das war das Beste, was uns passieren konnte. Wann uns das einfach zusammengeschweißt hat.
Keine Ahnung. Wie Daniel Thun mit solchen Niederlagen umgeht, das haben wir ja bei Fortuna auch noch überhaupt nicht mitbekommen. War jetzt seine höchste Niederlage, seitdem er hier Trainer ist, mit der Mannschaft. Ich hoffe, dass sie das hinkriegen, dass sie quasi nächste Woche rausgehen, das ausblenden, dass man gerade Tabellenletzter ist und das Spiel geht ja bei 0-0 los. Und genau, dann nicht zu viel darüber nachdenken, sondern darüber, was ihre Aufgabe nächsten Samstag ist. ich halte es auch für möglich, dass sie das hinkriegen.
Ich fand es, also ich kann nur meine eigene Gefühlswelt hier mal wiedergeben. Das erste war halt, egal, der Hype lebt, man ist hier beschissen worden vom Schiedsrichter und so. Dann gestern fing es so an, wo ich dachte, ach scheiße, 5-1 ist schon sehr hoch. Was macht das mit der Mannschaft? Wir haben schon mal zur Halbzeit besprochen. Dann kam das Hannover-Spiel, also Hannover hat gewonnen. Und man las dann auch, ja, sehr gut gespielt. Aber ich dachte, scheiße, wenn das gegen Hannover auch noch schief geht, dann hast du halt einen Fehlstart mit zwei Niederlagen. Dann fällt das mit der Mannschaft richtig an. Also es ist quasi von, genau, jetzt ist egal, ab, munter putzen, weitermachen, hin zu, man fängt, kommt selber ins Denken. Das ist, glaube ich, das, was bei mir der Fall war. Und bevor wir nach Hannover gucken, ich muss es doch nochmal ansprechen, weil die Diskussion um den Schiedsrichter war ja danach sehr dominant. Also bei uns, wir haben uns ja, ne, normalerweise sind wir relativ zurückhaltend auf den sozialen Medien, aber das, ich habe es gepostet, es kam aber aus der Gruppe heraus, dann mit den überforderten Technokraten. Und was ich schwierig fand, und darüber können wir, glaube ich, darüber würde ich schon sprechen wollen, ist, wie der Fortuna soziale Medienauftritt damit umgegangen ist. Es gab zwei Posts. Einmal, als es diese 10 Minuten Nachspielzeit gab, wo dann sich so ein GIF genommen wurde, wo so ein Typ sich eine Clownsmaske aufsetzt, so quasi der Clown-Schiedsrichter. Und am Ende der Post, jetzt ist es einer der wenigen Momente, wo ich keinen Bock mehr auf den Alt habe. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz korrekt zitiert. Das hätte ich vorbereiten müssen, um es korrekt zu zitieren. Was aber natürlich auf Patrick Alt abzielt. Und ich persönlich fand das vollkommen daneben. Muss ich so sagen. Also es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen runtergeholt, weil ich dachte, also in den sozialen Medien wird der Schiedsrichter sowieso angegangen. Sogar ja von uns. Ja. Und da braucht es eigentlich niemanden vom Vereinsseite, der das noch befeuert. Und ich glaube, das ist so eine, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber so ein Problem dieser Marketingstrategie, und das ist nichts anderes als eine Marketingstrategie erstmal, halt quasi mit so einer Personifizierung des Admins zu arbeiten. Das mag eine Person sein, mag mehr als eine Person sein, der halt quasi so eine eigene Persönlichkeit in diese sozialen Medien hineingibt und dann eben auch mal quasi als Anhänger des Vereins sprechen kann. Aber im Endeffekt ist er das Sprachrohr dieses Vereins und er vertritt diesen Verein nach außen. Er oder sie. Und ich finde es schwierig, tatsächlich, wenn dann der Schiedsrichter so in den Mittelpunkt gestellt wird. Das passiert eh. Und das passiert eh in den sozialen Medien, das passiert in der Bubble. Das muss man nicht noch weiter, da muss man sich zurücknehmen, meines Erachtens. Und das ist, finde ich, ein Problem.
Ja, stimme ich dir zu. Ich weiß, ich finde es halt auch immer ein Problem, weil halt diese Tweets irgendwie, klar, ich meine, wer scrollt da weiter runter und guckt sich an, was letzte Woche war, aber die stehen da ja auch dauerhaft. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Wort, was mal genannt wurde, sondern die sind halt immer wieder zum Nachlesen und es ist auch nicht so, dass irgendwie, also Florian Kastenmeier hat ja irgendwie 25 Mal gesagt, er sagt jetzt nichts, damit hat er schon mehr gesagt, klar ist, aber er weiß halt, er kann dafür auch irgendwie eine Strafe bekommen. Ich weiß nicht, wie das mit Social Media Accounts von eingetragenen Vereinen ist. So, also ich fand es auch ein bisschen geschmacklos, auf jeden Fall, mindestens. Und finde aber, dass, wenn man da drunter so ein bisschen gelesen hat, dass zumindest auch einige dem Admin gespiegelt haben. Das fand ich schon ganz gut.
Ja. Ah gut, das habe ich gar nicht gesehen. Also die Mühe schon bei sowas noch in die Kommentare zu schauen, das habe ich mir jetzt nicht gemacht. Das mache ich mir
naja, ganz doch, ich relativ selten. Natürlich,
aber natürlich total gewartet, gut.
Bis ja. Die erste Morddrohung kam.
Ja, gut,
oder okay. Todeswunsch
kam. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich dann, also das wäre mit ziemlicher Sicherheit auch ohne ohne diese Kommentare des offiziellen Accounts gekommen. Ist ja natürlich absolut, ja, völlig bodenlos. Man kann natürlich aber wirklich darüber diskutieren, ob sowas das dann eventuell irgendwie noch befeuert. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich, finde ich ganz, ganz schwer, das einzuschätzen. Ja, es ist wahrscheinlich aber schon so, dass sowas dann an so einem Tag nicht unbedingt irgendwie hilft in dieser Debatte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das in diesem Moment selber, also natürlich auch extrem emotional angefasst, wie wir wahrscheinlich alle in dem Augenblick waren, als überhaupt nicht problematisch empfunden. Und ich finde es auch immer noch nicht so problematisch wie ihr, wenn auch, ja, auf jeden Fall irgendwie nicht so elegant, und fand, ja, das jetzt auch in dem Moment selber jetzt nicht so, dass ich dachte so, boah, finde ich total gut, dass das jetzt so gemacht wurde, aber ich fand es auf jeden Fall nicht problematisch. Einfach weil ich dachte, man muss ja schon auch irgendwie so ein bisschen das abbilden als ein Vereinsaccount und als eben natürlich ein massiv parteiischer Vereinsaccount, was wir da irgendwie alle gesehen haben. Und da hat ja, glaube ich, dann auch selbst in der Halbzeit Klaus Allof schon irgendwie auch sehr, sehr, sehr deutliche Worte gefunden in der Halbzeit. Und ich glaube, selbst Mitch Kniert, der Bielefelder Trainer, hat ja nach dem Spiel durch die Blume ja auch schon sehr, sehr klar gesagt, wie sehr seine Mannschaft von den Schiedsrichterentscheidungen da profitiert hat. Und dann finde ich ehrlicherweise halt irgendwie ein Clownsgesicht, und zu sagen, ich kann jetzt irgendwie erstmal keinen Alt sehen, was ja, glaube ich, auch uns alle Fortuna-Fans an dem Tag halt zutrifft und ja, aber eben auch in Zukunft. Also ich glaube, dass der Fortuna Spiele pfeifen wird in der Zukunft, ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Spiegelt ja einfach die Wahrheit wider. Und finde ich, wie gesagt,
nee,
nicht so wahnsinnig halt problematisch, aber es hilft natürlich überhaupt nicht. Und es ist dann halt die Frage, ob man das dann nicht auch einfach sein lassen kann.
Ich finde es halt. Man kann das spiegeln, aber es ist nicht die Aufgabe des Vereinsaccounts, sowas auch noch mit zu befördern. Und wenn man halt den Schiedsrichter als Clown darstellen lässt, dann tut man das ohne Zweifel. Und wenn man halt auch noch seinen Namen und ihn damit als Person in den Mittelpunkt stellt, finde ich das auch schwierig. Man kann das anders machen. Man kann halt sagen, das ist halt hier nicht immer nur in unserem Sinne entschieden worden und solche Sachen, wie das ja auch dann halt Allofs und Tune gemacht haben, professionell. Und das ist halt, also diese Marketingstrategie, über den Admin zu arbeiten. Und das ist vor ein paar Jahren eingeführt worden, das machen alle Vereine so, ja, es ist halt eine Marketingentscheidung, das zu machen, nichts anderes ist das. Und es funktioniert auch, ja. Man kann das als irgendwie negativ sehen, aber ich glaube, das funktioniert auch. Das holt Leute ab. Das macht auch bei der Fortuna macht es auch gut. Ja, ich glaube, der bedient genau, oder die bedienen genau das, was sie bedienen sollen. Eine Nahbarkeit zu zeigen, ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen. Das will ich auch gar nicht scharf kritisieren. Das funktioniert, glaube ich, gut, und die Person ist da sehr engagiert und macht das auch insgesamt sehr gut. Ne? In dem Rahmen, dass es jetzt eben Teil der Marketingstrategie ist. Aber das finde ich halt drüber, und da musst du halt aufpassen. Du musst halt aufpassen, ob du halt gewisse, ich nenne es jetzt mal populistische Momente halt verstärkst als Verein. Das ist jetzt bei Schiedsrichtersachen so, es muss am Ende, musst du dem Schiedsrichter die Hand geben, und du kannst halt sagen, das war halt nicht gut, hat eine schlechte Leistung gebracht. Ist es okay, aber du musst halt aufpassen, dass du nicht für Sachen verstärkst, die ohnehin da sind. Wahrscheinlich wäre es ohnehin irgendwie ein richtig, richtig widerlicher Kommentar, der vollkommen drüber ist. Und da kann man ja sogar uns, wenn wir haben ja nicht nur den Schiedsrichter, wir haben ja das ganze Schiedsrichterwesen und diese Regelsachen, ob man das jetzt verstanden hat, weiß ich nicht, oder so angegangen hat, aber auch natürlich haben wir da auch eine gewisse Verantwortung. Natürlich aber nicht so stark wie so ein Vereinsaccount. Und das ist etwas. Ne, ich will das nicht, ich will den, will diese, diesen Admin nicht irgendwie scharf angehen, von wegen gröbster Fehler überhaupt, sondern einfach, ich fand's daneben, und das muss man schon überlegen, ob man das halt dann bedienen muss, diese Emotionslage, oder ob man das nicht einfach anders machen kann. So.
Ja. Ja, also ich fand vor allem das Nennen des Namens, fand ich halt eine Überschreitung, die muss nicht sein. Also da kann man dann auch mal über seinen eigenen Schatten springen und sagen, ja, ich lasse jetzt das tolle Wortspiel mal links liegen. Oder man muss es zumindest reflektieren. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Und ich finde das schwierig, da so mit so einer Personifizierung zu arbeiten. Sehr schwierig, weil dieser Name, Klar, andere haben sich den sowieso gemerkt, aber viele sind vielleicht auch, weil sie es erst nicht verstanden haben und dann durch diesen Tweet, der durchs Internet geistert, hat sich der Name jetzt bei vielen ins Hirn eingetackert.
So. Ja, also bei mir auf jeden Fall.
Genau.
Ich merke mir den jetzt besser wegen dieses Tweets.
Ja, genau.
Okay. Ja, ich glaube aber, dass da eine Reflexion wird da ziemlich sicher stattfinden. Also ob das sogar eventuell von außen angestoßen wird oder ob das halt ganz, ganz generell von innen kommt. Also es kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch eine Anweisung gewesen ist. Wissen wir ja nicht.
Glaube ich nicht.
Ich würde davon ausgehen, dass einfach auch in diesem Moment ja, derjenige, der da halt eben bei Twitter für Fortuna getickert hat, dass er da ähnlich emotional eben berührt worden ist in diesem Spiel, wie wir das alle sind und dass das eben vor allen Dingen deswegen passiert ist. Und dass
ja,
mit Sicherheit also, dann im Nachhinein nochmal reflektiert wird, sowas.
Ich glaube, die Person hat richtigerweise relativ viele Freiheiten. Also es ist nicht irgendwie, dass da, ne, es ist ja viel Spontanes dabei und sehr viel auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene Kommunikation, was gut ankommt, was, glaube ich, super funktioniert. Ja, ne, da wird der Job gut gemacht. Aber das muss nicht sein. Okay. Aber wir hatten ja eigentlich schon die Brücke Richtung Hannover.
Ich möchte nur noch eins abschließend dazu sagen. Also ich gehe schon davon aus, dass entweder der Admin selbst oder irgendjemand es ihm stecken wird, die ganzen Kommentare unter seinen Kommentaren lesen wird. Also irgendwie wird diese Kritik, die ja auch von mitlesenden Fans direkt unter diesen Tweets geäußert wurde, an ihn schon herangetragen werden. Und da wird dann auch schon irgendwie was an Reflexion stattfinden. Da gehen wir mal von aus. Oder vielleicht hört er ja auch heute zu. Schöne Grüße.
Du hast einen guten Job, das hätte ich sein müssen. Aber wer sind wir? Ne? Wir haben auch gepöbelt online.
Richtig.
Und halt auch nicht online.
Ja, das ist das andere. Das ist ja der entscheidende Unterschied.
Ja.
Ich finde, wir waren sehr sachlich heute.
Das waren wir.
Also hätte ich im Traum nicht gedacht
am Samstagabend, dass das hier so eine sachliche Geschichte wird. Eieiei. Gut, habt ihr dann noch irgendwas
im Bielefeld-Spiel? Sachlichkeit Hannover, das passt zusammen wie Arsch auf Eimer. Wie sieht's aus da im Norden?
Ja, da war schon der erste kleine Seitenhieb gegen Hannover zu hören, für den, der es hören wollte. Hannover ja so ein bisschen die Königin der grauen Mäuse vielleicht im deutschen Fußball. Tun aber jetzt wirklich einiges dafür, damit das nicht so bleibt. Wir hatten ja bei unseren eigenen Zugängen ja schon irgendwie das Wort mit dem Hype und sexy und so weiter mehrfach angebracht. Für Hannover gilt das in Teilen auf jeden Fall auch. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem neuen Trainer zu tun. Und das ist Christian Titz, der sehr viele Jahre sehr erfolgreich in Magdeburg gearbeitet hat und da viele würden, glaube ich, sagen, den interessantesten, den spannendsten Fußball in der zweiten Liga gezeigt hat, also über so einen langen Zeitraum auf jeden Fall. Finde ich fast ein bisschen enttäuschend, dass der nicht einen größeren Verein als Hannover 96 bekommen hat, aber wird auf jeden Fall super spannend sein zu sehen, was er da eben erreichen kann. Hannover geht dieses Christian Titz-Projekt an, damit, dass man einen Umbruch vollzieht, der noch größer ist als der Fortuna. Man hat 16 neue Spieler verpflichtet und auch ganz, ganz klar formuliert, das einzige Ziel kann eigentlich nur der Aufstieg am Ende der Saison sein. Und der Umbruch ist eben auch sofort auf dem Platz zu sehen. Natürlich zum einen in der Spielweise, aber eben auch vor allen Dingen personell. Gleich 11 neue Spieler hat man eingesetzt am ersten Spieltag, davon direkt 8 in der Startelf. Nur Boris Tomjak als Zentrumsinnenverteidiger und Enzo Leopold im zentralen Mittelfeld sind so richtige Stützen aus der letzten Saison, die halt noch dabei gewesen sind. Und das Überraschende dabei ist, das hat sofort richtig gut funktioniert. Also ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass Hannover vielleicht ein bisschen Zeit brauchen wird, um sich zu finden. Kann natürlich auch immer noch der Fall sein. Es ist jetzt erst ein Spiel gewesen, aber bei diesem 1:0 gegen Kaiserslautern am Wochenende hat man Kaiserslautern über weite Strecken dominiert und beherrscht und absolut verdient eben gewonnen. Die Frage ist jetzt natürlich, bestimmt ist das jetzt alles nicht super eingespielt. Da werden noch einige Sachen sein, die noch relativ fragil sind. Gelingt es Fortuna, das jetzt eben im nächsten Heimspiel aufzudecken? Wir kennen Christian Titz Fußball natürlich aus dieser Magdeburger Zeit noch ziemlich gut. Der Anspruch ist immer, den höchsten Ballbesitzanteil in der Liga zu haben, ein hohes Pressing zu spielen, vor allen Dingen ein hohes Gegenpressing nach Ballverlust. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer die spielerische Lösung zu suchen, was dann aber eben auch immer mal wieder heißt, dass man relativ anfällig bei Kontern sein kann und teilweise Probleme hat, ein Spiel auch einfach mal zu verwalten, eine Führung zu verwalten und ruhig zu Ende zu spielen. Das System, auf das Christian Titz jetzt bei Hannover setzt, ist ein 3-4-2-1. Einige hochkarätige Neuzugänge haben jetzt im ersten Spiel sogar noch auf der Bank gesessen. Es geht jetzt natürlich am Anfang erstmal darum, erstmal diejenigen aufzustellen, die halt eben diesen radikalen Titz-Ansatz am ehesten mittragen, am schnellsten umsetzen können. Und dass dieser Ansatz halt relativ radikal ist, sieht man auch daran, wenn man eben auf die Neuzugänge schaut und besonders eben aufs Tor. Da hat man mit Ron-Robert Zieler den langjährigen Stammtorwart verkauft. Also man würde wahrscheinlich fast von einer Vereinslegende sprechen. Also das hat mich auf jeden Fall überrascht. Aber macht natürlich absolut Sinn, wenn man sich anguckt, wie Christian Titz Fußball spielen will. Denn Ron-Robert Zieler ist halt eben vor allen Dingen ein Reaktionstorhüter und ein Torhüter, der seine Stärken im Beherrschen des Strafraums hat, aber eben nicht mit dem Ball am Fuß. Ganz im Gegensatz zu Nahuel Noll, letztes Jahr noch bei Greuther Fürth gewesen, ist jeweils ausgeliehen gewesen von der TSG Hoffenheim. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, das ist derjenige, der von Alexander Zorniger unter den Bus geworfen wurde und wenig später wurde, glaube ich, dann Zorniger auch entlassen bei Fürth. Also jemand, der eigentlich eine sehr, sehr hohe Qualität mit dem Ball am Fuß hat und dementsprechend halt eben als erster Aufbauspieler eben dafür sorgen soll, dass Hannover das Spiel vernünftig aufgebaut bekommt. Der nächste Schlüsselspieler, den habe ich jetzt schon angesprochen, ist Enzo Leopold. Der ist jetzt auch schon eine Weile da, hat eben im zentralen Mittelfeld den großen spielerischen Anteil und reißt halt eben noch eine ganze Menge Kilometer ab. Riesenstütze, sein Nebenmann Taibi, da ist ganz, ganz interessant, ist ein Neuzugang, kommt auch von Rodé, also diesem Verein aus der zweiten französischen Liga, wo auch Giovanni Haag gespielt hat. Also das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, dass wir über diesen Verein reden. Hätte ich ja ehrlicherweise nicht gedacht, seit Giovanni Haag zu Fortuna gewechselt ist. Ein weiterer Neuzugang, der mir sofort ins Auge gefallen ist, ist Daisuke Yokota. Letztes Jahr von Kaiserslautern, bei Kaiserslautern gewesen, war da ausgeliehen von Trent. Jetzt hat Hannover ihn mit einer Kaufoption ausgeliehen. Quirliger Flügelzehner, also jemand, der eben für dieses spielerische Element sorgen soll und extrem gefährlich ist. Im Sturm hat momentan Benedikt Pichler, den man von Kiel geholt hat, noch die Nase vorn vor Benedikt Kellmann. Auch ein Neuzugang, auf den bin ich allerdings viel, viel gespannter als jetzt auf den Benedikt Pichler, der bestimmt einigen noch ein Begriff ist, denn dieser Benedikt Kellmann hat letztes Jahr in der ersten polnischen Liga eine Riesensaison gespielt, richtig viele Tore gemacht und eben für so einen Mittelstürmer untypisch auch einen Haufen Assists. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir von dem mehr sehen werden in den nächsten Spielen und vielleicht ja schon am Sonntag. Und auch ein letzter Neuzugang, den ich auch einfach richtig gut finde, ist, dass man halt von Elversberg mit Maurice Neubauer den Stammlinksverteidiger ablösefrei bekommen hat und da, glaube ich, auch der Mannschaft nochmal richtig viel Qualität beigefügt hat. Ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir auf die Fortuna schauen, es hat ja in den letzten Jahren oft sehr, sehr gut funktioniert, gegen diese Christian-Titz-Mannschaften zu spielen. Natürlich ist jetzt Hannover nicht Magdeburg, aber das ist natürlich schon teilweise sehr, sehr ähnlich. Das vorletzte Spiel der Fortuna insgesamt war ja dann, glaube ich, dann doch auch eine Niederlage, wo man eben auch 4 Tore kassiert hat gegen Magdeburg, als es ja doch durchaus noch um einiges ging. Das erste Mal, dass man gegen eine Christian-Titz-Mannschaft nicht gewonnen hat. Was erwartet ihr jetzt am Sonntag, wie man eben mit dieser Spielweise umgehen wird? Und ja, vor allen Dingen, was erwartet ihr ganz generell für eine Reaktion?
Erstmal rechnest du das Spiel unter den Begleitumständen im letzten Dezember raus. Da hat man gegen eine Christian-Titz-Mannschaft auch ordentlich auf die Socken bekommen, nämlich, glaube ich, 5 Gegentore.
Ja, richtig, das habe ich einfach komplett ausgeblendet. Danke.
Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen sogar reingeguckt in das Spiel. Es ist halt, wie das bei Christian Titz ist. Es ist gefährlich, was sie spielen. Das heißt, sie können auch mal schön ausgekontert werden. Aber es war schon insgesamt dafür, dass sie so viele Neuzugänge haben, extrem ansehnlich. Und da hat schon sehr viel gepasst. Deshalb ist auch nach den ersten Spielen ja die Favoritenrolle ein bisschen anders verteilt, als ich sie vor einer Woche noch erwartet hätte. Jetzt ist es irgendwie für mich schon so, dass man da die vielleicht Hannover zuschustern kann. Also ehrlich gesagt hoffe ich, dass man da reingeht halt wirklich und ein Reset probiert und dann habe ich genau dieselbe Hoffnung wie gegen Bielefeld, wenn man in Führung geht, dass man das Spiel auch zieht.
Jetzt muss ich mir echt eine Meinung dazu bilden, ne? Zu dem Spiel nächste Woche. Ja, ich glaube, die Punkte hast du genannt, die dafür sprechen. Und ich habe einfach die Hoffnung auf diese 20 Minuten gegen Bielefeld. Und da hat man eben die Dinge gesehen, die gut waren. Und darauf setze ich auch. Also, ich lasse mir den Hype noch nicht ganz nehmen, auch wenn ich ihn mir selber so ein bisschen madig gemacht habe in den letzten 24 bis 48 Stunden. Aber ich glaube, was aber dieses 5:1 schon bewirkt hat, ist, dass halt viel mehr Druck drauf ist auf dem Hannover-Spiel, als das wünschenswert gewesen wäre. Also wenn man das jetzt auch nicht gewinnt oder halt ein Punkt, aber wenn man es verliert, dann ist es schon schwierig. Einfach, ich glaube, einfach, weil man steckt in dieser Mannschaft nicht drin, bewertet es nur von außen, bewertet dann halt vielleicht auch über. Ja.
Und ich finde halt auch ganz interessant, wenn man jetzt überlegt, wie man es angehen soll, dass ja auch bei einer, also haben wir gar nicht so gesagt, aber die Viererkette hat ja so bis auf Testspiele nicht zusammengespielt mit Haya da draußen, die da gegen Bielefeld ran musste. Und jetzt muss man da ja schon wieder umbauen. Da ist für mich auch schon die Frage, ja, Kenneth Schmidt war doch, glaube ich, letztes Jahr zu Hannover ausgeliehen und hat dort keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ob der dann da in die Innenverteidigung rückt? Wahrscheinlich.
Ja, ziemlich sicher. Ja. Also es kann natürlich ein ausgerechnet Kenneth Schmidt 2 Tore Spiel werden. Aber ich meine, ich erinnere mich noch an unsere Vorschau von Dienstag, wo ich noch sagte, ja, es ist vielleicht auch ganz gut, dass Kenneth Schmidt die 1B-Lösung ist und erstmal so langsam hineinwachsen kann in seine Rolle hinter Oberdorf und Siebert. Das ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen bisher.
Ja, und dazu ich glaube, kommt ja noch, dazu kommt ja noch, dass man wirklich auch sagen muss, dass Jamie Siebert klar der schlechteste Spieler war am Samstag. Also zumindest der mit deutlichem Abstand die meisten individuellen Fehler hatte. Also die Innenverteidigung ist wirklich was, was mir gerade extrem Kopfschmerzen bereitet.
Ja. Also ich glaube, dafür kann es eben Punkte geben. Ich glaube, wir haben das noch nicht gesehen. Richtig gegen Bielefeld, weil obwohl viele Gegentore gefallen sind, eben Standard-Gegentore dabei waren. Deshalb habe ich diese Frage ja auch gestellt, wie man diese Tore bewertet. Und es ist halt so, ja, ne, Verteidigung gegen Standards. Aber so ein Unwohlsein, das spielt halt mit. Und es ist wahrscheinlich nicht ganz ideal, dass jetzt schon so ein bisschen mehr Druck drauf ist, als das. Es ist jetzt der Saisonauftakt nach Daniel Thune. Und das tut er eben auch, weil er weiß, was ein Saisonauftakt eben bewirken kann. Das
Ja,
ist
aber
das
also
andere.
ich meine genau das Mindset, nicht drüber nachdenken, ist, was passiert jetzt, wenn wir dieses Spiel irgendwie in den Sand setzen. Das müssen halt, muss halt das Umfeld auf die Mannschaft irgendwie übertragen. Und ob das halt klappt, ist es halt die Frage. Und wenn die da halt schon mit schlotternden Beinen rauskommen, ja, dann wird es natürlich auch nichts werden.
Aber ich glaube, worauf man sich schon freuen kann, ist halt, denken wir an den Hype, denken wir an diese 20 Minuten. Und wir wissen halt, Spiele gegen Christian Titz waren nie langweilig, sondern jedenfalls, wenn sie unter nicht extremen Sonderbedingungen stattgefunden haben, wahnsinnig unterhaltsame, gute Fußballspiele, an die man sich größtenteils sehr, sehr, sehr gerne erinnert. Das ist doch etwas, was man auch mitnehmen kann. Ist doch schön, wenn so eine Saison auch interessant beginnt und nicht nur mit keinen Gründen, die man. Ich habe jetzt fast schon 1,5 Stunden aufgenommen. Das ist ja auch ein Indikator dafür, dass es viel zu besprechen gab und dass es nicht langweilig ist, sondern dass
Ja, ich denke auch.
die
Also wir können
Fortuna
jetzt hier
einen
schon auch noch
mitnimmt.
mal kurz ein bisschen positiv enden. Ne? Also am Samstag ist halt Heimauftakt in der eigenen Arena. Es wird wahrscheinlich hervorragendes Wetter sein. Fußball im August, neue interessante Mannschaft. Also das könnte ja fast auch kaum schöner sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr auf dieses Spiel und ich freue mich sehr darauf, mit euch dann nächste Woche darüber zu sprechen, wie das dann so gelaufen ist.
Ja, wir sprechen auch
Genau.
direkt am Samstag schon drüber ein bisschen.
Mach das mal.
Ja.
Ne?
Da freue ich mich sowieso
Dann.
drauf.
Ja.
Absolut.
Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Und liebe Hörer, nicht vergessen, Tippspiel läuft weiter. Diese Liga ist sehr schwer zu tippen.
Ciao, ciao.
Bis nächste
Ciao.
Woche. Tschüss.
Ciao.